ich Angebote bekomme oder Anfragen, die genau passen, weil ich so ehrlich bin mit den Sachen, die ich mache, sprechen die dann eben auch wiederum die Auftraggeber an, die ich gerne hätte. Mhm. Die Writer sind auf die Straße gegangen, nachdem ein Junge, der von der Polizei wegen Graffiti verfolgt wurde, erschossen wurde. Bogota hat jetzt richtig großes Budget für Street Art und Graffiti. Und dann ist aber die Auflage, dass alles von der Szene auch kontrolliert werden muss.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Brudi. Mein Name ist Neda und ich freue mich übertrieben auf meinen heutigen Gast. Es ist the one and only Jasmin, besser bekannt als Hera.
Hallo Neda, danke, dass ich da sein darf. Und wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon.
Ja. Ja, es war voll witzig. Du bist ja mein absoluter Wunschgast. Ne? Es war lustig, weil ich saß mit meinem Freund zu Hause auf der Couch und da war schon klar, ich mache hier die Moderation. Und dann war ich so, ey, ich will irgendeinen richtig krassen Künstler haben und ich hätte voll gerne eine Frau. Und der war so, ey, frag Hera. Ja. Frag die an. Ich so, Joscha, ich will Hera haben. Und der so, alles klar, ich hack in die Tasten. Ja, und jetzt sitzt du hier ein paar Wochen später, voll geil.
Sehr schön. Nee, ich finde es total gut und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es Brudi schon 5 Jahre gibt. Ihr habt euch ja ein bisschen
Podcast
Zeit
Brudi
gelassen, mich einzuladen, aber ist okay.
Ja.
Ja, no hard feelings.
Ja.
Aber schmeckt mir das?
Nee, musst du nicht, weil guck mal, du bist direkt hier mein zweiter Gast und mein absoluter Wunschgast.
Sehr schön.
Ja.
Ja, dann müssen wir das eigentlich nochmal wiederholen. Wenn du dann mal Gast bei mir bist, weil...
Weil du machst auch einen Podcast?
Nee. Aber ich male ja nächstes Jahr ein bisschen was in Frankfurt. Und da kann ich ja noch Hilfe gebrauchen an den Wänden.
Na, das wäre ja geil. Ich bin aber nicht so eine gute Malerin.
Das ist auch gar nicht nötig. Es ist ganz viel Handwerk und das kann ja immer gelernt werden.
Du gibst ja auch Workshops, ne?
Ja, genau.
Vielleicht sollte ich mal zu einem Workshop, weil kleine Off-Topic von meiner Seite. Damals in der Schule... Da war ich irgendwie so in der 3. oder 4. Klasse im Kunstunterricht, habe ich ein Bild gemalt und meine Lehrerin hat damals zu mir gesagt, oh, das Bild ist aber nicht schön. Und es hat mich so krass getroffen, dass ich einfach danach auch nicht mehr gemalt habe. So, also ich habe dann immer so meine Leute gehabt und habe jeden irgendwas für mich malen lassen und habe dann selber nicht mehr gemalt. Und es ist, und man muss dazu sagen, meine Mutter ist Erzieherin, das heißt, es war immer alles voll super, was wir gemacht haben. Unser Haus hängt voll mit Bildern von uns und danach, da war ich auch ein bisschen gekränkt, muss ich sagen. Das macht man ja auch nicht. Wie alt ist man in der 3. Klasse? 8, 9? Man sagt doch nicht einem 8-jährigen Kind, dein Bild sieht scheiße aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn das Kind es nicht gewohnt ist von zu Hause.
Nee, überhaupt nicht. Und auch so generell. Also da denke ich mir auch so ein bisschen, so pädagogisch wertvoll ist das jetzt auch nicht.
Ja gut, in anderen Ländern ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass erstmal alles klein geredet wird.
Ja?
In Erzieherinnenhaushalten ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, so eine Mischung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber ich bin halt auch für Ehrlichkeit. Und wenn ein Kind da einfach noch Bedarf hat, dann sollte man das auch sagen. Nur dann kann es was werden. Aber ja, das Ding ist, das Wort schön ist ja eigentlich auch völlig unbrauchbar als Bewertung. Das ist ja da total, das ist ja ihre Meinung.
Ja.
Ich finde es mega geil. Aber was könnte ich denn jetzt noch daran wirklich handwerklich verbessern?
Ja.
Aber gut, mit 8 hast du wahrscheinlich noch nicht jetzt so...
Ich war vollkommen schockiert. Ich dachte, das war... Hä?
Ja, aber wie gesagt, das kann manchmal auch dann... Das ist ja das Ding, man weiß ja nicht, wie es kommt, dass manche Menschen besondere Talente dann auch verfolgen. Jeder hat ja Talente und so.
Ja.
Aber ich denke, bei mir zum Beispiel war es so, dass... nicht, dass meine Eltern mich gelobt haben, weil ehrlich gesagt sind beide meine Eltern so bescheiden, dass sie sich überhaupt nicht irgendwie rausnehmen würden, was zu bewerten. Ne? Ob es jetzt schön ist oder nicht. Die würden nur sagen, oh, ist das fertig?
Zum Beispiel. Glaubst du, dass du das so, lassen
willst? Muss es so rum?
Ja.
Die würden dann eher so Fragen stellen. Aber... die sind halt keine Expertinnen so und deswegen sind sie dann eher so, ja, erzähl doch mal, was soll das denn so bedeuten und so. Und ich glaube, dass das am Ende für mich der bessere Weg war, dass einfach ein Interesse dran bestand und nicht, dass es überhaupt um Bewertungen ging, ja.
Mhm.
Weil das auch bei Kunst, glaube ich, im Kunstunterricht, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Noten gibt, aber
letzten Endes, es ist
fragwürdig, warum.
Ja.
Letzten Endes ist das ja eigentlich das einzige Fach, wo man so viel noch nebenbei an Input vermitteln kann. Und eigentlich auch ein ganz tolles Fach, wo Meditation geübt wird, ja, weil das Zeichnen oder Malen an sich, das ist was total Leeres. Also du machst das nur und verfolgst es, aber der Kopf ist eigentlich in dem Moment leer und das wäre der ideale Ort, um dann auch Musikbildung zu machen, nebenbei oder einen Podcast zum Beispiel zu hören oder so. Also da könnte noch so viel mehr passieren, als einfach so still und jeder arbeitet vor sich hin. Und da hatte ich auch ganz kurz eine sehr, sehr wichtige Begegnung mit der Pädagogik in den USA. Ich war als 16-Jährige, hatte ich ein Stipendium gewonnen für ein Auslandsjahr, bin an der Venice High School gewesen. Also hatte super Glück, ich hätte irgendwo enden können und war dann an der Venice, wo ein Kunstlehrer immer Al Green angemacht hat. Und das ist so witzig, so, es lief Al Green und zwar, ich glaube, Stay Together war das erste Lied, was dann so lief. Und es war schon so, so Pavlovscher Reflex, dass man dann so die Stifte rausgeholt hat oder zumindest schon mal so sich hingesetzt hat. Und dann hat immer, wenn ich Al Green jetzt höre, so, halt, ne, so Jazz-Legende oder Funk-Legende, denke ich halt an diese Zeit. Und er hat auch ganz viel Poesie einfließen lassen und so. Also es war, das ist ein sehr cleverer Ansatz. Ich glaube, der hat nicht eine Stunde Pädagogik gelernt in seinem Leben, aber deswegen, er hat einfach nur die Liebe weitergegeben für das. Und genau, also jetzt sind wir schon wieder total weit, aber ich glaube, das ist wiederum das, was ich mache. Es gibt sehr, sehr viele Artists, die sehr viel fähiger sind als ich, aber ich würde mal sagen, dass mein Herz da voll drin steckt und ich da sehr viel von mir selber reinlege, sehr viel Energie reinlege und da könnte ich gar nicht mehr machen. Ob es jetzt gut ist oder ob es schön ist, ist völlig irrelevant. Aber da liegt so viel Herz drin und das kann keiner negieren. Und das ist eben das, also im Prinzip, sorry. Thanks for coming to my TED Talk.
Ich habe was dabei.
Ah, du hast was dabei. Guck mal,
ich habe was dabei. Ich musste nämlich was zeigen.
Ich wollte eigentlich Lebkuchen mitbringen.
Ich habe nämlich einen Kuchen.
Nee, Lebkuchen.
Oh, lecker. Ja. Da hätte ich mich gefreut. Ja, aber es ist nicht schlimm. Zum Workshop nächstes Jahr. Nee, ich habe hier eine Style-File nämlich dabei von 2009, sogar mit Unterschrift. Die ist von meinem Freund, muss ich fairerweise dazu sagen. Absolute Rarität, weil, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber gibt es dieses Magazin nicht mehr, ne?
Genau. Das ist, also
das ist nicht mehr.
Das
da.
Ist nicht mehr. Das
und du hattest lange. Hier ein Special mit
24, ne? Oder?
24.
Oder war das ein Herakut?
Das war Herakut, genau. Ja, irgendwie Easter Special.
Easter.
Und da gibt es auch ein Interview, genau, Herakut. Und da steht auch drin, dass du eigentlich schon immer irgendwie gemalt hast. Bei dir war schon von vornherein irgendwie klar, in was für eine Richtung es bei dir geht. Und das würde mich natürlich so interessieren, weil du wohl auch im Malunterricht warst, quasi dieser ganze, wie kommt man vom Malunterricht an die Wand?
Ja. Wie alt ist jetzt dein Sohn? Oder darf man das erwähnen?
Der wird im nächsten Monat ein Jahr.
Und gibt es irgendwelche Sachen, die er jetzt schon macht, die du gerne öfter sehen willst?
Hast du gesehen, die Pfandflaschen trommeln?
Ja, die Pfandflaschen.
Trommeln.
Ach so, ja, du sagst ja immer trommeln, aber ich glaube ja eher das Pfandflaschen sammeln soll ich mal unterstützen. Ich glaube, das wäre eigentlich zielführender, weil guck mal, was der sich dann später alles ermöglichen kann, ne, mit dem...
Es gibt, wenn man früh anfängt, ne, das gibt Geld.
Pfandflaschenkönig.
Ja.
Die Sache ist, glaube ich, dass wenn man überlegt, wo ich groß geworden bin, in Frankfurt-Nied, zu der Zeit, wo ich groß geworden bin, ich bin 81 geboren, da war es sehr grau und sehr hässlich draußen und auch, wenn ich mich recht überlege, ich denke, dieser kleine Witz von Spielplatz, der da vor der Tür war, so ein großes Katzenklo eigentlich, also da war wahrscheinlich Nadeln und Kondome und Kippenstummel ohne Ende und Müll und Also da haben meine Eltern alles das gefördert, was mich eben drinnen in der Wohnung gelassen hat. Und ich war dann eben nicht draußen am Spielen, sondern eben drinnen. Und dann hätte auch sein können, dass ich dann irgendwie Schach spiele und die das unterstützen. Aber keiner von denen konnte Schach spielen. Und deswegen haben sie halt das halt immer gefördert, dass ich busy bin, meine Hände beschäftigt halte und vor allen Dingen auch ruhig bin. Ich glaube, bei mir lief immer Musik. Meine Eltern hatten viele Schallplatten. Und dann ist viel Musik gelaufen. Und ich erinnere mich, dass die Schallplatten so wirkliche Buchformen dann hatten, also auch mit vielen Blättern drin, mit viel Stories drin oder mit krassem Artwork. Also Pink Floyd fand ich super spannend oder Rolling Stones und so Geschichten. Aber dann gab es auch klassische Musik, wo so ganze Lebensläufe drin erklärt wurden oder Peter und der Wolf und sowas. Das habe ich halt auch viel gehört und war dann so in meiner Welt. Das heißt Musik an, das heißt auch so Bilder im Kopf und dann jede Menge so Kopierpapier war das damals in den 80ern, so ganz komisches Papier mit so komischen Streifen drauf und so komischen, so von der Arbeit mitgebracht und wahrscheinlich hat mein Vater auch alle möglichen Stifte, die es dabei Höchst AG gab, also die waren nicht arm, aber die waren doch schon eher arm und ich habe halt mit allem gearbeitet und gemalt, was es so gab. Und jetzt muss ich nochmal sagen, dass meine Eltern das einfach nur gefördert haben, weil ich ruhig war und die wussten, wo ich bin. Aber wer es wirklich gefördert hat, war dann eben eine Grundschullehrerin. Und deswegen ist echt so, wenn jetzt irgendjemand das hört, irgendwie Lehrkräfte aller Art, also immer ehrlich mit den Kindern sein ist eine Sache, aber wenn man dann auch was zu loben hat, also dann eben nicht zurückhalten. Und die war selbst kinderlos, das weiß ich noch. Maria Giesler hieß sie, ist an Krebs gestorben, da war ich in der 5. Klasse, also gerade fertig. Also die hat lange Krankheit dann gehabt. Als ich in der 3. Klasse war, ist sie wirklich mit mir nach Hause gegangen, zu meinen Eltern. Ich habe mich wahnsinnig geschämt, dass sie bei mir in dieses Hochhaus ist und wo es halt nach Müll gestunken hat und die kleine Wohnung und so. Und ich wusste ja, es gibt ja auch ein paar deutsche Kids, deren Eltern in Häusern wohnen, die schon seit Generationen in der Familie sind und sowas. Und meine Eltern sind jeweils mit einem Koffer nach Frankfurt gekommen. Da war halt nichts. Und dann saßen wir dann in der Wohnung und ich war voll aufgeregt, dass die Lehrerin sieht, wie ich lebe. Und die hat meinen Eltern nahegelegt, dass ich eben privat gefördert werde. Weil die hat halt gesagt, die ist gelangweilt und Kreativität ist eben, es kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Und ich hätte halt auch so ein Feuerstarter werden können und so irgendwie, also tatsächlich auch negative Sachen anzetteln können. Ich glaube auch den ersten Impuls später überhaupt einen Computer zu benutzen war, damit ich meinen Ausweis fälsche. Also ich habe eigentlich, oder auch sowieso, ich glaube, was ich viel auch gemacht habe, war Unterschriften fälschen. Also unglaublich gerne, ja. Und das, also es ist auch nicht ganz noch, also vom Tisch. Ich glaube immer noch, dass ich vielleicht eine Karriere als Fälscherin noch mal.
Du bist ja auch eine krasse Taggerin. Also.
Also ich hätte, glaube ich, jetzt schon die Ambition, aber diese Frau wollte das unterbinden, dass es die falsche Richtung wird. Und dieser Frau, dieser Grundschullehrerin ist es zu verdanken, dass sie dann gesagt hat, nee, die muss gefördert werden. Das ist nicht so leicht, wenn man in einem Haushalt dann ist, wo man in einem sozialen, also wir waren im Sozialbau und was an Geld verdient wurde, da ist ja mein Vater, hat ja auch die Familie in Pakistan auch mit unterstützt und so, das weiß ich noch. Und dann zu viert so eine Flugreise ins Ausland zu machen und sowas, das kostet ja alles. Dass die das Geld für private Malunterrichtsstunden so abgeknapst haben, das weiß ich, dass das unglaublich viel wert war. Also das ist absolut, da habe ich meinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken. Und natürlich haben die nicht wirklich erwartet, dass was zurückkommt, aber sie haben irgendwo so der Autorität der Lehrerin vertraut. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich denen was zurückgeben sollte. Ja. Also jetzt zumindest habe ich das Gefühl auch, dass dadurch, dass ich wieder in Frankfurt lebe, dass ich sie noch ein bisschen mehr teilhaben lasse an meiner Arbeit und so, das macht die jetzt schon sehr glücklich. Beide sind ein Rentnerinnenalter und sind gerne bei mir, auch wenn sie immer noch fragen. Also mein Vater hat auch wirklich vorgestern noch gesagt, ist die Leinwand, hast du die jetzt angefangen oder ist die jetzt fertig? Und ich, keine Ahnung. I don't know. Frag die Käufer. Ich weiß nicht. Aber also auch jetzt ist es noch so, dass sie nur sagt, du weißt schon, was du machst. Hauptsache, du machst es leise. Ja. Ohne Anzeigen.
Und wie war das dann so, dass du irgendwie gesagt hast, jetzt fange ich irgendwie mit Graffiti an? Oder?
Ja, es war halt eine Faszination und das verstehe ich bis heute, dass die Menschen, die eben in großer Anonymität aufwachsen, deswegen findet man es ja hauptsächlich in den Großstädten der Welt, in den Metropolen, wo teilweise ja, so hohe Fluktuation ist. Also ich habe jetzt auch länger in Berlin gewohnt, da ist so, dir gehört nichts. Ja, du bist einfach so da, kurzweilig und dann bist du weg und wirst du ersetzt durch andere Leute und so. Und dann halt so einen Claim zu setzen und sagen so, diese Parkbank gehört jetzt mir für den Moment, wo mein Tag drauf ist. Oder diese Wand, die ist jetzt meins und das ist sowas total Archaisches und was ganz Natürliches. Und dass Menschen ein Zeichen hinterlassen und ich war auch ich war mal durchs Malen in Jerusalem gewesen, da waren auch in den alten Türen so halt haben da Römer reingeritzt, quasi I was here, halt auf Römisch, auf Latein, sorry. Ja. Und das ist so ein Grundbedürfnis und ich glaube, das hatte ich halt ganz früh, dass ich mich so klein und ungesehen gefühlt habe und der Marker, also als erstes war es, glaube ich, halt Edding und so. Das waren halt die Mittel, mit denen man so kurz seine Existenz aber mal so verifizieren konnte. Und dann war das halt so, also, ja, ich war hier und ich bin viel mit der Bahn gefahren mit den Eltern. Und dann waren so Sachen wie, also ein Name, den man vielleicht so als Frankfurter kennt, Bomber ist vielleicht so. Der ist nicht, ist er Frankfurter? Oh, war ja nicht wirklich, ne? So, Hattersheim.
Hier, guck mal.
Hattersheim. Ja, da hat er hier rumgeschmiert, wie ich gerade sehe. und der, aber er lebt noch so gut. Auch wenn er in Hattersheim lebt. Und das war so jemand, dann gab es Mirage, als ich herausgefunden habe, dass Mirage wohl auch eine Frau ist, war ich total fasziniert. Es gab auch so Bilder, die fand ich einfach total ansprechend. Ein Wal war da gemalt irgendwo oder auch ein Bild, das hieß irgendwie, diese Farbkombi ist 0815. Ich weiß nicht mehr, was für ein Writer das war, aber dass da jemand halt noch neben seinem Piece geschrieben hat, diese Farbkombi ist 0815. Das war so humorvoll und so persönlich und das halt eben in einer Stadt, wo alles andere entweder glattgeleckt oder fucking dreckig ist, dann war das so ein Zeichen, dass da ja irgendwie jemand halt was Kreatives gemacht hat und geschaffen hat und hat echt meine Sprache dann gesprochen. Das war ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich wäre überhaupt nicht, ich würde jetzt vielleicht irgendwie Kampfhühner züchten oder so, wenn ich auf dem Land groß geworden wäre. Wie gesagt, das mit dem Fälschen. Aber irgendwas machen, aber nicht malen, wenn ich nicht in Frankfurt aufgewachsen und sozialisiert worden wäre. Und in Frankfurt gab es, glaube ich, auch genug desolate Stellen, wenn ich jetzt so an meine Schulzeit dann in der Helene-Lange-Schule, ich war im Helene-Lange-Gymnasium in Frankfurt-Höchst, da war eine Rehgipswand eingetreten worden und die wurde einfach nicht gefixt. Da war einfach niemand, der sich da verantwortlich gefühlt hat. Und irgendwann hat mich das so, das hat mich einfach gestört. Und dann bin ich zur, ich glaube, da war ich in der 8. oder 9. Klasse, bin ich halt einfach hin. Ich hatte so viele Freistunden, so viele Lehrer waren krank und nie wurde da irgendwas substituiert. Ich habe die Direktion gefragt, ob ich jetzt so in meinen Freistunden das Ding gestalten darf. Ich bin völlig, weißt du, Eigeninitiative als Jugendliche, wie kann das sein?
Ja.
Aber ich hatte nichts zu verlieren. Ich glaube, ich muss dazu sagen, also ich bin von einer sehr weichen Sorte Mensch. Also ich bin so Weltschmerz und so, das sind alles so Sachen, die ich habe nicht, vielleicht auch, weil ich eben aus so einem Mixed-Race-Haushalt komme, Mutter aus Deutschland und Vater aus Pakistan und da fühlt man sich auch nicht so verwurzelt irgendwo und man ist immer so auf der Suche nach Identität und so und ich hatte ganz viel negative Gedanken diesbezüglich auch, also damals gab es auch so Anschläge auf Solingen und so und mein Vater mit dieser dunklen Hautfarbe und eigentlich auch keiner Community in Frankfurt Da kam mir mal als sehr fragil vor und ich hatte ein bisschen Angst um meinen Papa. Und diese Angst hat sich auch später immer weiter durchgezogen. Angst, weil ich ein Mädchen bin, dann Angst, weil ich eine junge Frau bin und so weiter. Also viele Ängste. Ich habe die Welt als düster und bedrohlich empfunden. Und mein Weg daraus war eben Dinge zu schaffen in meinem direkten Umfeld, die dann schön sind, überschaubar sind, die ich mir schaffe. Also das Wort Eskapismus ist halt, also man schafft sich die eigene Welt, man malt sich die Welt schön. Und so wie eben dieses Pippi Langstrumpf-Ding, Geschichten zu erzählen, habe ich viel gelogen. Einfach so richtig krass. Also ich habe Urlaube geliebt, weil ich immer eine neue Identität erfunden habe. Und dann so, nein, das ist keine Postkarte von einem Pferd, das ist mein Pferd. Oder hier, das ist mein Boyfriend, das war so ein laminiertes Foto von Leonardo DiCaprio, oder?
Das haben die dir dann geglaubt?
Ja, ich glaube, das waren sehr dumme Kinder.
Ne, okay.
Gut, weiß nicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht haben sie es einfach nur mitgemacht und gelächelt, weil ich so armselig war. Und ich habe halt viel Geschichten erfunden. Und da steckt halt sehr viel Kraft drin. Und wenn du die richtigen Geschichten den richtigen Menschen erzählst, dann kannst du entweder eben Politikerin werden oder man kann dann auch so Sachen schöner machen, ja? Und das habe ich eben zum Beispiel mit der Direktion damals. Ich habe gesagt, ich glaube, ich könnte schöner machen. Und dann, ja, mit was für Geld? Und dann, ja, mit den ganzen abgefuckten Farben, die da vor sich hin trocknen, oben in einem Kunstraum, habe ich die halt genommen. Also ich brauchte da kein Budget für und habe meine Zeit genutzt. Das kam so gut an, dass ich im Jahr drauf dann auch einen Flur gestaltet habe. Ja.
Geil.
Also wirklich.
Einfach proaktiv.
Richtig. Ja. Und da gar nicht unbedingt jetzt um andere zu bereichern, sondern wirklich für mich selbst, damit ich nicht auf was Hässliches gucken muss. Und damit das, was ich eben jetzt selber machen und basteln kann, irgendwie eben besser wird. Und da habe ich auch niemanden gefragt, wie wir es schön finden. Ne? Also es ist halt auch so. Ich glaube, dieses, dass das alles immer besser geht, ist ja mir immer klar. Und dass ich das halt jetzt so gut mache, wie ich halt kann. Und ich weiß, das ist so süß. Ich muss das kurz erzählen. Es gibt ein Foto davon, glaube ich, von der Wand damals. War quasi das erste Mural. Mural ist ja der Begriff für Wandmalerei. Es war das erste Mural. Es war ein Indoor-Mural. War ja komplett meine eigene Sache. Und es gibt noch ein Foto davon, wo die Enisa Amani davor sitzt. Die war nämlich bei mir da auch auf der Schule. Und die hatte mich damals ausgefragt, weil ich erzählt habe, dass ich mich angemeldet habe für so ein Auslandsjahr, so ein Stipendium. Da hatten wir darüber gesprochen. Und dann habe ich jahrelang nicht gesehen und so. Und dann irgendwie 2020 oder so standen wir beide im Auswärtigen Amt. So. Und ich so, hey, wie witzig ist das denn?
Ja.
Und ich habe im Auswärtigen Amt ein Mural gemalt, so das erste Street Art Piece.
Ausländer?
Ausländeramt, nein. Wie heißt das?
Bürgeramt?
Was ist denn die Baerbock? Wie heißt denn das?
Außenministerin,
dankeschön.
Oh Gott, ja, wie unangenehm.
Mit unserer Außenministerin. Ja, siehst du, ich bin halt so...
mich kann man da echt nicht fragen.
Ich bin so weit weg von diesen Sachen. Aber wie witzig das halt war, weißt du, so, dass wir da jetzt so stehen, zwei Frankfurterinnen, in so einem sehr kleinen Kreis von Menschen, die auch in Deutschland ja auch was mitprägen und mit beeinflussen. So. Und das hat mich halt echt total gefreut.
Voll.
Ja, ich möchte nicht, dass die Helene Lange schuldet ist auf ihre, dass sie sich das anrechnet. Ich glaube, wir haben das despite of gemacht. Ja. Es gab ein Graffiti, muss ich sagen, an der Helene Lange Schule. Ich glaube, das war Frau Petrovic.
Okay. Von Sorry. Dir?
Nein, Ach nein. So. Ich hätte gesagt.
Hast du aber mal so früher so in deinen Anfängen auch so illegale Sachen gemacht?
Nein, aber ich musste nur gerade dran denken, so hätte es halt auch gehen können, weißt
ja,
du?
Voll.
So hätte es auch gehen können. Aber nein, ich habe mich für den Weg entschieden, das schön zu machen. Ich habe einen Drachen gemalt. Und auch an Frau Petrovic gedacht.
Ja.
Gott hab sie seelisch oder wo auch immer sie ist.
Okay.
Nein. Nee, das war eine Sportlehrerin. Ja. Und Sportlehrer haben es ja schwer. Und Lehrerinnen, glaube ich. oder?
Meinst du?
Also es bewegt sich doch kaum noch jemand, außer die ganzen Gym-Bros und...
Es war aber damals irgendwie noch nicht so ein Ding, ne? So Gym.
Nee, es war noch nicht so.
Ich glaube, jetzt so irgendwie alles.
Außerdem, glaube ich, wir wurden komplett verarscht. Also wer auch immer auf der Hela war und so 1000 Meter Lauf um den Park gemacht hat, ich glaube, es waren mehr als 1000 Meter. Ich glaube, es waren mehr. Ich messe das nach.
Ja,
ja,
das kann sein.
Nein, aber sorry, ich bin total abgekommen vom Ding. Ich wollte nur sagen, nein, also die Lehrerinnen und so, die waren immer ganz gut zu mir, aber ich hatte das Gefühl, dass die Schule mich eher herausgefordert hat. Ich glaube, ich bin sehr anti-autoritär geworden. Und deswegen, eigentlich wollte ich Lehrerin werden, aber weil ich aber nicht wegen der Schule, sondern
weil du
schön
was anderes
fand. Ich fand es so schön, was weiterzugeben.
Mhm. Was du ja jetzt auch irgendwie machst.
Genau, aber ich hatte dann eben wirklich ein großes Problem mit Autorität an einem gewissen Punkt und so, dass ich nicht ich hätte nie Beamtin werden können. Also ich habe also einfach verstanden, dass es nicht meins ist, sondern irgendwie Regeln zu befolgen und ich kann auch keine gute Angestellte sein. Ich kann das nicht.
Deshalb alles richtig gemacht.
Ja, also ich habe was gefunden oder ich habe mir was gebaut, was genau so funktioniert mit meiner Psyche, mit meinen ganzen Achillesfersen und so. Das ist halt noch gut aussieht.
Also würdest du auch sagen, dass du dieses Proaktive und auch auf jemanden zugehen und sagen, hey, ich will das jetzt machen, hey, ich will da jetzt die Wand malen, dass dir das schon auch geholfen hat?
Ja, voll. Also eben dieses einfach Fragen und nicht nervig Fragen. Also wenn jemand auch mal Nein sagt, dann hätte ich nochmal hingehen.
Ja.
Aber nicht darauf warten, dass dir irgendwas gebracht wird, irgendwas geschenkt wird oder irgendwie eine Wand plötzlich irgendwie direkt bei dir vor der Haustür aufgebaut wird. So, also gerade Fassaden und so, da siehst du eine und dann musst du herausfinden, zu wem gehört die und dann fragst du auch einfach mal, ob du irgendwo helfen kannst. Also das Ding ist so, dass vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Bereichen ist, also im Musikbereich, ich weiß gar nicht, wie es da ist, aber ich kenne es jetzt so aus der Fotografie, also dass man Assistenzstellen annimmt und so und dass man dann vielleicht auch im Film erstmal Kabelträger ist und so lange, bis man dann selbst an die Kamera darf und so. Und sowas gibt es ja in der Kunst eben auch, in der akademischen. Und sowas ist auch echt sinnvoll. Also dann Volunteer, wie soll ich sagen?
Wie so Praktikanten?
Praktikanten oder eben wenn dann irgendwo Street Art Festivals sind oder so, sich dann melden und einfach sagen, ey, ich kann mit anpacken, ich kann irgendwas vorbereiten und streichen, ich kann am Ende einfach auch Pinsel waschen. Aber dann hat man schon mal den Fuß in der Tür und kennt die Leute, wenn es dann darum geht, ja, wir haben hier noch eine Wand übrig. Und hey, das ist doch eigentlich auch voll schön, was du so nebenbei machst. Also ich habe selbst ja eben auch als Kuratorin viel gearbeitet. Kuration, weiß nicht, ob das was sagt, aber das ist halt, du kümmerst dich eben um ein gewisses Event oder gewisse, in meinem Fall dann Wände. Und dann findest du Artists, die dazu passen. Mhm. Und man sucht dann ein Line-up von Artists und gestaltet das und kümmert sich um die Artists und das Ganze, die ganze Story dahinter. Und das bedeutet nicht, dass man selbst auch malt, sondern man ist so im Hintergrund eigentlich. Ich mache es voll gern, weil das Netzwerken ist halt toll und dann gibt es da immer auch Leute, die man entdecken kann, die man irgendwo mal auf Insta gesehen hat und gedacht, oh, das ist ein geiles Piece, mach das mal in größer.
Mhm.
Und genau an der Stelle habe ich halt auch Leute, die irgendwo geholfen haben und da denke ich jetzt gerade an eine Lehrerin, die mir bei der Millantor Gallery, das ist Event im St. Pauli in Hamburg, einfach geholfen hat eine Woche lang und wir sind echt befreundet und die malt jetzt bei sich an der Schule Wände an in so einer Kunst-AG und so.
Geil.
Und da sieht man halt so diesen Funken weitergeben und inspirieren und die Liebe weitergeben und genau, und dieses Unterstützen. Also auch da, wir sind jetzt voll weit weg von der Frage, ob es überhaupt schön ist, ob es irgendjemandem gefällt, aber darum geht es halt nicht.
Ja.
Nicht bei Street Art. Es geht eigentlich darum, irgendwas zu beeinflussen im Positiven. Mhm. Und Ja, und ob es positiv ist oder negativ, das ist dann auch nicht immer klar, aber es kann ja auch überstrichen werden.
Ja.
Es darf ja auch überstrichen werden.
Ja.
Also das heißt, ich nehme ich nächstes Jahr irgendwann mal
mit. Ey, voll gerne. Ja. Ich habe ja auch gesehen, du machst ja auch so Workshops mit Kindern.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man ja auch so deine Kunst sich anguckt, du machst ja auch viel. Also man hat auf deinen Bildern sind auch oft Kinder oder eigentlich meistens. Und, ja. wie, und auch dann und in Kombination immer mit Tieren oder mit diesen Tierköpfen. Du hast selber aber keine Kinder, richtig? Bin ich?
Nee, ich habe erst überlegt, das kommt am Ende ja doch, also einfach weil man ja in einem gewissen Alter ist und Frau und so. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich sagen soll, ja, also ich habe gesagt, ja, nicht, dass ich davon wüsste. So, hä?
Ja.
Vielleicht habe ich irgendwelche adoptiert. aber nee, ich glaube, ich habe keine Kinder.
Aber wie, woher kommt dann so dieses, dass du.
Ich habe, also das ist halt das Ding. Ich habe, ich glaube, ich wollte irgendwann mal Kinder haben, als ich noch so bevor ich 30 war. Es war schon sehr egoistisches Denken, weil man denkt dann so, ja, ja, man kann ja irgendwie dann vielleicht die Welt auch ein bisschen besser machen, wenn da Leute sind, die irgendwie halt auch, also ne, dieses was weitergeben, das ist ja in direkter Form dann mit einem Kind und dann, wenn man sich so genervt fühlt von den ganzen Mitmenschen, dass man dann halt sich selbst einen Mensch schafft, den man mag, ja. Also, aber eigentlich ist es sehr kurz gedacht, weil es kann halt auch voll, also ein Mensch sein, dessen Charakter überhaupt nicht mit dir harmoniert.
Voll, kann und richtig dann, in die Hose
ja,
gehen.
Ja, also dann kann es voll in die Hose gehen, ja. Genau. Und dann ist es so dieser Wunsch, oh ja, dann wird mein Kind genau wie ich und dann machen wir Sachen zusammen. Also mein Kind wäre dann am Ende irgendwie halt so, keine Ahnung, Bürokauffrau oder so.
Oder es hätte mit dir, wäre jetzt mit dir durch die Welt gereist, man weiß es nicht.
Ja, vielleicht, aber eigentlich, also das, diese Hoffnung, die man so verbindet, ist eigentlich, sehe ich dann so voll als Ballast für dieses neue Leben. Und ich hatte dann einfach, irgendwann war ich so zu klar, dass ich gesagt habe, also diese ganzen Wünsche und Träume, die möchte ich niemandem auflasten und die möchte ich auch einer Beziehung nicht auflasten. Und auch da sieht man mal wieder, ich bin eigentlich so von Haus aus pessimistisch und eigentlich gehe ich ja schon von aus, dass es am Ende doch alles brennt, die Hütte. Und dann wird es schwer, mich zu entscheiden, Kind oder Hund oder.
Und dann hast du dir gedacht, da malst du lieber die Kinder auf die
dann
Wände.
Dann nehme ich die Kinder, die gerade da stehen und um die kümmere ich mich gerade. Und deswegen habe ich eigentlich so auf die Frage, wie, also ob ich Kinder habe, nein, keine eigenen, aber immer wenn ich male, kommen halt Kinder so einfach so, die werden angezogen von der Tatsache, dass da auch jemand gerade sprüht und diese Energie, die in der Sprühdose steckt und dieses Geklacker und so, das ist einfach total spannend für die. Dann eben auch die Intensität der Farbe. Kann auch sein, ist ein bisschen der Geruch.
Der Geruch, ja.
Vielleicht auch noch was. Aber die kommen dann halt an und für diesen Moment, ja, sind wir dann halt so einfach so weißt du, so zusammen. Da ist es auch völlig egal. Also da guckt man dann, müssen es nicht meine Kinder sein, aber ich gucke trotzdem, dass sie auf der Leiter stabil stehen oder so.
Ja, weißt du,
dass sie halt einfach eine gute Zeit haben. Da gebe ich denen halt so viel ich kann. Und das krasseste Erlebnis der Art war halt, ich hatte es halt so vor unserem Gespräch mal kurz erwähnt, als ich da in diesem Flüchtlingslager gearbeitet habe, wo 40.000 Kinder auf einmal waren. Ich habe nicht mit denen allen gemalt, aber immer wenn ich gemalt habe, waren ein Haufen Kinder da. Und haben wir Zelte bemalt und Container bemalt, weil ein Flüchtlingslager in der Wüste sind Zelte und Container. Da ist alles anonym. Das ist genau dafür wurden Sprühdosen erfunden. Ja? Dass du plötzlich was kreierst, wo halt alles gleich war. Und dann schaffst du Identität. Und die Kinder, die sind so, also dieses Ding mit diesem Weitergeben, wenn man das dann so mal gemacht hat, dann, ich habe auch viel Nachhilfeunterricht gegeben und so, nicht in Kunst, sondern in anderen Sachen. Man trifft die dann Jahre später und dann sagen die so, ja, du hast mich total begleitet oder ich habe das und das immer noch und ich habe ganz lange mit dem und dem Bild von dir gelebt oder ich weiß nicht. Und das ist halt irgendwie so, ich meine, das ist ja das, was ich mir gewünscht hätte von dem eigenen Kinder haben. Ja?
Ja.
Dass irgendjemand meine Gedanken weiterträgt.
Ja.
Also auf die Weise habe ich es halt jetzt so geschafft,
ja.
Würde ich sagen, dass ich einige begleiten darf auf die Art und Weise.
Du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, so dass du in Flüchtlingslagern warst und du warst ja auch in, also das, was du machst und die Kunst, die du machst, du bist ja oft auch so in sozialen Brennpunkten ja. unterwegs, also auch irgendwie jetzt auch Kolumbien und ja. Ich meine, das ist ja da auch, also ja, gibt es ja auch einen sozialen Brennpunkt und meinst, kommt es daher auch, dass du eher auch in, ich sag mal, einem sozialeren Brennpunkt aufgewachsen bist und da jetzt so auch diesen Wunsch hast, dass du genau da an so Orten was weitergeben kannst und genau da mit Leuten arbeiten kannst?
Ja.
Oder wie kommen so
Also es ist wahrscheinlich
Jobs
das ist
zustande.
So eine Sache, dass ich die mittlerweile wirklich dank der sozialen Medien ja auch, ich brauchte noch nie ein Management und brauche ich auch nicht, weil da macht es eine richtige DM. Da schreibt mir jemand zur richtigen Zeit. Also zur richtigen Zeit heißt, dass ich gerade auch wach bin und geistig aufnahmefähig.
So wie wir.
Genau, wie wir. Und dann eben sagen, ey, ich habe da eine Wand an einem echt super hässlichen Hochhaus. Das wird in 2 Jahren abgerissen. Aber wollen wir jetzt noch mal was machen für die Kids, die dort leben? Weil das ist halt so ein Ding, diese Brennpunkte, da will ja auch keiner investieren. Mhm. Das ist ja Tropfen auf einen heißen Stein. Und da sind keine Budgets dahinter. Also wenn sich irgendjemand fragt, deswegen würde ich das, was ich mache, auch nie als empfehlenswertes Jobprofil so ne, irgendwie darstellen. Das ist was man machen kann, wenn man ja so gut haushalten kann. Und sich, also heute habe ich nur Lebkuchen gegessen zum Beispiel, ja. Also auch keinen teuren. So. Nein, aber ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass also ich Angebote bekomme oder Anfragen, die genau passen, weil ich so ehrlich bin mit den Sachen, die ich mache, sprechen die dann eben auch wiederum die Auftraggeber an, die ich gerne hätte. Mhm. Jetzt, wenn ich irgendwie, heute wurde ich gefragt, ob ich irgendwo Blumen malen kann.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, ich glaube, ich habe noch nie, habe ich Blumen gemalt? Also schon irgendwo mal, aber ja, klar kann ich das machen. Aber als ich über den Auftrag nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich würde lieber den so interpretieren, dass ich die Rezipienten von dem Blumenstrauß dann malen würde und die Freude darüber. Oder die Menschen, die diesen Strauß gerade zusammenstecken oder so. Und das heißt, wenn ich jetzt einfach nur das machen würde, was eine Auftraggeberin oder ein Auftraggeber sagt, kannst du Blumen machen? Ja, mal ich Blumen. Dann würden später immer wieder Anfragen nach Blumen kommen. Ich will eigentlich keine Blumen malen. Aber wenn ich dann kurz mal mich drauf einlasse mental, worum geht es eigentlich? Was würde ich lieber machen? Und denen das vorschlage und die dann ja sagen, ne, dann gibt es halt in der Folge wiederum Jobs, die man gerne macht. Also egal wie, immer dieses in erster Linie das machen wollen, was man gerne macht. Und ich arbeite gerne mit Menschen, arbeite gerne mit Kindern. Ein bisschen lieber auch als mit alten Menschen, muss ich sagen. Ich habe ein paar Mal mit alten, also dieses Jahr habe ich in Kanada gesprüht, wo eine alte Frau vorbeilief und die gefragt hat, ob ich da die Erlaubnis für habe. Nö, aber
hast du das dann illegal gemacht, oder wie?
Nein, das Ding ist, ich bin halt, also selbst wenn ich jetzt dafür die Genehmigung gehabt hätte, hätte ich es dir ja nicht gesagt, weil was geht sie das an?
Ja, okay.
So, geh weiter.
Ja.
Aber egal, auf jeden Fall so, nö. Und dann ist sie dann so, ja, junge Frau. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie es mal probieren? Ja.
Ja. Ach, cool.
Und dann hatte ich dann auch gesprüht, weißt du, dann habe ich auch gesagt, ja, hast du die Genehmigung? Nee.
Ja.
Siehst du mal.
Ja.
Aber das ist immer so doof, ja. Und so ein kleines Kind würde direkt sagen, oh, darf ich mitsprühen?
Ja.
Also weißt du, ich meine, so alte Leute machen es so kompliziert.
Ja.
Die hätte ja einfach sagen können, das würde ich auch gerne mal machen, habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Ja, ein Kind würde halt sagen. Ja. Also darf bei denen,
mitmachen?
Deswegen, ich bin lieber mit direkteren Menschen, vielleicht bin ich irgendwo so auf dem
Spektrum. Ja, weil Kinder auch einfach auch nicht so viel nachdenken und einfach machen. Ich sehe das ja auch immer bei meinem Sohn, so der macht und macht, der denkt nicht drüber nach und der hat auch so viel diese kindliche Freude, ja. Also ich komme da mit so einem kleinen Plüschpinguin an, ich mache so piep, 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 piep. Keine Ahnung, ob so ein Pinguin macht, aber so, und der freut sich da so krass drüber und das kann ich einfach den ganzen Tag machen und er findet das einfach geil.
Ja.
Ja.
Ich find's auch schön.
Ich find's auch lustig. Ne?
Mach's nochmal.
Genau,
sie sind wunderbar. Ja, aber also tatsächlich muss ich jetzt nochmal sagen, die Wunschvorstellung von mir ist, dass ich in Frankfurt ein paar Brennpunkte ausfindig mache, wo es auch Wände gibt, die gestaltet werden können und dass ich da die Stadt an Bord hole, damit wir eben in Kombi-Workshop-Form, aber auch wirklich professionelle Mural-Gestaltung, auch der Stadt da halt wirklich was geben. Mhm. Und deswegen habe ich so gemeint, also ich habe da was vor und da brauche ich helfende Hände, auch wirklich gerne Unerfahrene, weil das ist ja dann auch
cool, ja.
Doing. Und da eben auch mit verschiedenen Personen, zum Beispiel Kinder oder aber auch Seniorinnen, Senioren oder auch Erwachsene. Also in Hamburg hatte ich da eine schöne Erfahrung mit einem Ort, wo Erwachsene, die wegen aus psychischen oder psychologischen Gründen aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind eine Weile, dass wieder so Angebote, kreative Angebote bekommen, um Selbstbewusstsein aufzubauen und dann sich wieder zu bewerben und so. Ich weiß nicht, ob sowas in Frankfurt gibt, gibt es bestimmt irgendwo, aber diesen Menschen halt auch Workshop-Angebote zu machen oder entnervten Krankenschwestern, keine Ahnung was, also irgendwelchen Gruppen, an die man nicht so denkt. Ich habe aus Versehen mal, bin ich einer Frau über den Fuß gefahren hier in Frankfurt, Sachsenhausen, dann bin ich die besuchen gegangen, die war im Frauenhaus. Und als ich das Frauenhaus gesehen habe, dachte auch, boah, hier könnte man auch mal malen. Mhm. Also so Orte, die nicht vielleicht so die größte Visibility haben, aber dann natürlich so die üblichen, so Jugendhaus und so. Mhm. Aber das würde ich gerne mit Menschen, die sich wirklich auskennen, also denke ich jetzt an Oberbürgermeister etc., mit Menschen, die hier auch mehr Zeit verbracht haben als ich, mal hinsetzen und dann einfach mal wirklich so, was sind denn jetzt unsere schäbigsten Ecken? Aber gleichzeitig auch, wer sind die Menschen, die wir dann gerne auch an Bord holen würden, mhm. damit die das, was ich weitergeben kann, eben diese Liebe für etwas, dass die da eben beteiligt sind. Und sobald du an was beteiligt bist, mhm. dann gehört dir das. Und dann hast du Eigentümerschaft. Und dann kümmerst du dich auch mehr. Weil damit geht dann Verantwortung einher. Und auch da, ich sag ja, also nochmal auf die Fragen mit den Kindern, alle meine Bilder sind meine Babys. Also ich habe denen alles gegeben, was ich konnte in dem Moment. Die sind auch nicht alle schön. Also waren manchen ein bisschen Finger zu viel oder so. Aber ich habe da wirklich in dem Moment ungeteilte Aufmerksamkeit gegeben und dann sind die jetzt in der Welt und leben da eine Weile. So. Und das, wenn man das jemand anderem noch ermöglichen kann, ne? Das, jetzt in Washington hatte ich letztes Jahr was gemalt, mit 20, also das Bild war für die deutsche Botschaft quasi, habe ich da gearbeitet. So 40 Meter hoch, 40 Meter breit.
Alter. Nee, also Höhenangst darf man da ja auch
Meter
nicht
breit,
haben, ne, bei
Meter
dem,
hoch,
was du da machst. Ne?
Ja, es war, also es war ein wirkliches Riesenteil, aber hat nicht so groß gewirkt, weil sehr viele Hochhäuser drumherum höher waren. Aber unten in dem Bereich haben dann 20 Kids mitgemalt. Mhm. Und das ist total schön gewesen, weil das hat das dann vervollständigt. Mhm. Und genau sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwo hier Orte finden, wo mit einer Hebebühne dann irgendein Profi, also nicht alles von mir, sondern wirklich eben, dass ich kuratiere und dass ich mir Artists raussuche und einlade, aber dass wir dann in Workshop-Form allerhand anlegen.
Das heißt, du gehst für deine Aufträge schon auch immer noch proaktiv auf jetzt zum Beispiel die Stadt oder keine Ahnung was zu.
Na, für das jetzt schon. Also für Herzensprojekte ja. Mhm. Es gibt ein paar Arbeiten, also mit dem WWF Deutschland habe ich jetzt die vierte Anfrage, mit denen arbeite ich dann auch gerne wieder. Manchmal gibt es auch Sachen mit UNICEF, würde ich nur noch mit UNICEF Deutschland arbeiten, weil die sind halt super transparent mit den Geldern, die sie bekommen und UNICEF International würde ich jetzt vielleicht erstmal nicht machen und so, also da bin ich schon sehr wählerisch, aber wenn es ein Projekt jetzt ist, wie zum Beispiel in meiner Heimatstadt, dann will ich das auf jeden Fall aktiv machen. Und wer weiß, wann sich das, ich habe das, also jetzt schon seitdem ich hergezogen bin vor 2 Jahren vor, ob das irgendwann nächstes Jahr startet oder im Jahr drauf, ist dann auch wurscht. Mhm. Aber es ist irgendwie wichtig. Also es ist einfach wichtig, weil im Vergleich zu anderen Städten haben wir nicht so viel zu bieten, was Street Art angeht. Wir haben eine lebendige Graffiti-Szene. Mhm. Und da rede ich jetzt über das Illegale, was aktiv ist und bunt und schön. Also ich mag's, ja. Mhm. Aber die Street Art-Szene, da ist noch viel Luft nach oben.
Wo würdest du sagen, ist so der grundlegende Unterschied zwischen Graffiti und Street Art?
Meine Erklärung dafür, und die ist wirklich eine ganz persönliche, ist halt in dem Vokabular, was verwendet wird. Mhm. Also die Street Art möchte verstanden werden oder möchte allen möglichen Menschen, einem breiten Publikum, ein gewisses Gefühl vermitteln. Mhm. Und dann werden dann auch häufig figurativ auf dem Weg, manchmal auch mit Schrift und so weiter, aber vor allen Dingen in der Bildsprache wird dann gearbeitet, die auch akzeptiert ist, die auch gelesen werden kann, verstanden werden kann. Und Graffiti ist dann schon was Peers verstehen, was für andere kryptisch wirkt, ja. Und die verstehen dann auch nicht so, was soll denn das jetzt, warum? Also, ne, so was ist jetzt auch.
Ja, kommt ja mal drauf an, was für ein Styling die Leute haben und manche Sachen, da guckt man drauf und denkt sich so, hä?
Genau,
steht da?
Und ja. Oder auch die, also ich meine, das beim.
Man muss auch das Auge dafür haben. Ne?
Ja, also beim Graffiti würde ich halt auch sagen, da geht es auch ganz klar um die Quantität. Ne? Also jetzt Style, sei mal dahin gesagt, natürlich Style ist geil, aber wenn du halt einfach so viel machst, dann bist du ja trotzdem auch, dann hast du da auch deinen Stellenwert. Das würde jetzt so in der Street Art dann eher nerven. Mhm. Also wenn dann einfach jemand immer zu häufig ist. Also deswegen, ich möchte auch auf keinen Fall, dass jetzt Frankfurt zu viele Hera-Bilder bekommt.
Das ist ja das letzte Bild, was du gemacht hast, war zur EM.
Naja, tatsächlich gibt es noch eins, das ein bisschen jünger ist, und zwar ist es auf dem Unionsgelände. Das ist aber ein Rooftop und deswegen gar nicht so wirklich leicht zu sehen. Mhm. Wenn dann irgendwann mal, weißt du, da wo damals die Sansibar oben war, da war das Kinkameyameya und die Sansibar, und das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber irgendwann wird da vielleicht noch was reinkommen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall von dort oben wird man es genial sehen, und das ist ja die ganze Hütte, das gehört dem Adi Goldmann, der ist ja Stadtviertelentwickler quasi, und der erschafft da gerade seit jetzt schon auch vielleicht 2 Jahren oder was, aus so einem kleinen Skulpturenpark und einem Kunstpark, der der Öffentlichkeit du kannst rein, und es ist zwar auf einem sicheren Areal, also das heißt, auch Skulpturen können auch so aus Material sein, was ein bisschen zerbrechlicher ist als anderswo, aber es ist trotzdem öffentlich und das ist halt genial. Und da hatte er mich gefragt, ob ich da was malen würde, und das habe ich dieses Jahr noch gemacht, neben dem EM-Bild. Und lass mal kurz überlegen, ob es da noch irgendwas jetzt gab. Ich bin manchmal so vergesslich. Nee, ich denke, das waren die 2 Sachen, die ich in Frankfurt gemacht habe. Und und dann sage ich, ich habe dieses Jahr schon 25 Wände gemalt.
Alter.
Irgendwie in Hongkong 3 Stück.
Grad aber wie
Jakarta.
Kommt sowas? Ich meine, rufen die dich dann so einfach an? Da irgendwie so Kolumbien, Ola, Hera, was geht? Kommst du mal vorbei? Malst du uns hier mal eine Wand? Wie kommen dann da so Leute? Hongkong? Ich meine, du bist ja wirklich so all over the world.
Ja, also dieses Jahr war es wirklich auch so ein bisschen krass, weil ich so dumm die Sachen organisiert habe. Ich war halt so in Südostasien, bin dann nochmal zurückgeflogen, um dann in der nächsten Woche drauf dann in den Indischen Ozean zu fliegen und so. Also manchmal ist so der Mangel an geografischen Kenntnissen auch nicht unbedingt so hilfreich. Ist eigentlich nie hilfreich. aber ich habe dadurch, dass ich halt Herrin über meinen eigenen Zeitplan bin, und das ist halt eben das, ne? Ich habe eben da auch keine Familie, die erwartet, dass ich in den Sommerferien da bin. Sondern ich kann dann einfach Anfragen, die auch spontan kommen, kann ich reinholen und schieben. Oder man glaubt es nicht, aber die Wände laufen ja auch nicht weg. Also wenn man dann einfach sagt, hey, dieses Jahr wird es jetzt nichts mit Lyon, aber wenn die Wand nächstes Jahr noch steht, dann komme ich vorbei. Das geht ja auch immer. Also das ist halt das Ding, dieser Zeitdruck, den man sich in anderen Branchen vielleicht macht, den hat man bei der Kunst eigentlich nicht unbedingt. Und dann, dieses Jahr zum Beispiel, also ich hatte ja das Thema Geflüchtete schon mal angesprochen. Ich hatte ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt in Österreich, in Kärnten, schon letztes Jahr geplant. Und dann war ich aber genau in der Woche krank. Und das so, du bist ja den Elementen ausgesetzt, du arbeitest da auf Maschinen in Höhe und so, und wenn du da nicht auch voll einsatzfähig bist körperlich, dann fällst du aus. Aber da hilft es dann, wenn man eben netzwerken kann und wenn man viele Freunde hat. Und da hatte ich dann wiederum eine Kolumbianerin, die gerade zufällig in Europa war, vermittelt, dass die mich ersetzt und die Geflüchteten, denen war es doch egal, ja. Hauptsache die Bude ist halt nicht so hässlich wie vorher. Die sprechen alle Arabisch, also wenn es Spanisch spricht oder Deutsch, war wurscht. Und, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man, wie soll ich sagen, sich selbst auch nicht so überschätzt. Also das Projekt wird jetzt nicht gestoppt, nur weil ich nicht da bin, sondern das Projekt muss laufen. Und dann findet man eben einen anderen Artist. Mhm. Aber es geht ja eigentlich auch um eine andere Sache.
Und wenn du jetzt so Anfragen kriegst, sagen die dir dann auch irgendwie so ein Thema? So wie, oder sagen die einfach, hier hast du eine Wand und tob dich aus?
Ja, also ich bitte mich schon, nichts Sexistisches zu machen. Okay. Das muss ich immer dazu sagen. Nee. Nein, nein, Quatsch. Also ich bin generell, so Gewaltfantasien hebe ich mir für andere Bereiche meines Lebens auf. Und ich mache ja immer sehr niedliche Sachen und sehr zensiert in der Öffentlichkeit. Ich habe einmal in Bad
Also bin ich jetzt richtig, würde mich echt interessieren, was du so machst hinter so verschlossenen Türen, wie da so dann deine Bilder aussehen.
Meine Bilder, ja. So, wir reden noch über das Malen. Aber nee, ich habe ich hab mal ein also krasses Erlebnis gehabt in Bad Vilbel, als
das war übrigens das erste Bild, was ich von dir mal gesehen habe in Bad Vilbel.
Ja, ja, Bad Vilbel, das war schon echt schön. Das ist das jetzt auch so ein Trauerspiel, wie das da gerade aussieht, an
ich
diesem Bahndamm.
Da.
Das ist, da ist so ein, ach, das ist fürchterlich, das Kasseler Straße, das muss noch gemacht werden. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich mit McLaim Crew, das heißt Case McLaim, Akut, Rusk war auch dabei und Tasso. Und Tasso ist also ein ganz... ist wichtige Person ist im realistischen Graffiti gewesen und die waren da mit mir zusammen, haben wir ein Bild gemacht und ich hatte die Skizze aber gemacht und Tasso hatte einen sehr realistischen Schädel gemalt. Mhm. Die Bilder hatte ich alle zusammengesucht und es hat nochmal, also es hat der Realismus im Graffiti so mitgeprägt hat. Also voll den guten Schädel gemalt, aber es sah echt so gut aus, dass Kinder, die da in die Grundschule gegangen sind, den Lehrerinnen gesagt haben, dass sie da nicht vorbeigehen wollen.
Weil die Angst hatten, weil das so real war.
Ja, krass. Und das, das habe ich als Feedback im Jahr drauf bekommen. Das hat mich dann wirklich auch berührt und da habe ich mich sehr verantwortlich gefühlt, dass ich kleinen Kindern, also diesen täglichen Gang zur Schule und von der Schule auf die Weise so negativ beeinflusst habe. Und das war total, ja, das war sehr prägend. Also ich habe nichts gegen Zensur, wenn sie im öffentlichen Raum stattfindet, weil der öffentliche Raum gehört uns nicht alleine, sondern wir sind Teil eines sozialen Gefüges und dann müssen wir uns auch ein bisschen dran halten. Ne? Mhm. Und man kann auch Sachen mal poken und irgendwo provozieren, aber dann eher vielleicht in kleineren Interventionen, weil eine große Produktion Street Art, die hält da mindestens 10 Jahre. Mhm. Und 10 Jahre auf was Provokatives zu gucken, erstens wird es dann irgendwann nicht mehr provokativ. Mhm. Ja? Und zweitens ist es so, da steckt so viel Geld auch drin. Ja, das, du musst ja so viel, mit so vielen Leuten arbeitest du da. Und am Ende hat dann jeder so einen Beigeschmack. So. Mhm. Und da finde ich das wichtig, dass man sich selbst eben wirklich, also dass man halt auch sich in die Position der Nachbarn versetzt. Mhm. Also wäre ich jetzt Nachbarin, würde ich da wirklich so gerne auf das und das gucken. Mhm. Und ja, Empathie ist super wichtig. Also wenn du das nicht hast. Und das ist nochmal, also da ist auch ein großer Unterschied zwischen dieser Sprache des Graffiti und der Sprache des Street Art. Also Graffiti, das ist ja Provokation und das muss ja auch so sein, ja, weil das ja immer wieder auch zum Beispiel gegen Gentrifizierung und so auch so ein wichtiges Mittel ist, ja. Mhm. Und dann auch sagt so, ey, ich verstehe das auch in Berlin zum Beispiel, wo Murals, die zum Beispiel von der Deutschen Wohnen initiiert wurden, die halt wirklich nicht in die in die Mieterinnen investieren und wo halt drinnen alles total schäbig ist und dann wird dann das draußen aufgehübscht. Aber ja, die Gelder werden falsch verteilt und dann verstehe ich schon, dass dann so Unmut besteht und dann auch gesagt wird, ja, das wollen wir hier nicht. Mhm. Das muss raw bleiben, so, das muss dreckig bleiben. Mhm. Aber es gibt dann ja auch eben wieder ganz, ganz viele tolle Beispiele. Und da muss ich gerade dran denken, in Frankfurt male ich nächstes Jahr in Fechenheim direkt, glaube ich. Meine erste Wand nächstes Jahr wird in Fechenheim sein. Mhm. Und es ist ein Privathaus von einem Menschen, der Ein Sozialarbeiter ist das. Mhm. Der arbeitet mit Kids und in so einer, wie heißt es nochmal, so eine Nachmittagsbetreuung.
Mhm.
So. Und der hatte mich einfach auf einem Festival angesprochen. Und hat gesagt, hey, würdest du das machen? Was kostet das? Und dann habe ich schon halt auch mit ihm so ganz klar drüber gesprochen. Also hier, wenn ich ja freie Hand habe, dann kostet das. Oder wenn du, mhm, ne, so und so. Und dann haben wir uns ganz schnell geeinigt. Und das wird nächstes Jahr sein. Und dann bringt er auch die Kinder aus der Betreuung so mit rein. Die dürfen, mhm, dann mit brainstormen.
Mhm.
Also da, das ist auch so, übrigens, das ist so ein Ding, ich lasse mir, ich erlaube mir keine Skizze vorher zu machen. Also wenn ich irgendwo hinkomme.
Malst einfach voll drauf los.
Entweder male ich voll drauf los sofort oder wenn das an Schulen ist, dann setze ich mich kurz mit wem auch immer da zusammen und bespreche das. Mhm. Dann einigen wir uns auf, was da jetzt drauf kommt.
Wenn du jetzt auch einfach so drauf los meinst, ich meine, woher kommt dann so diese ganze Inspiration, weißt du schon vorher, du gehst jetzt an so eine Wand und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Gefühle, denkst dir so, ah, das und das kann dahin. Weil was mir auch aufgefallen ist bei dir ist ja auch, du hast zum einen dieses Figürliche und dann hast du aber immer noch so einen Text dabei. Mhm. Irgendwie einen Satz oder, ja, meistens ist es ein Satz.
Ja, ja, es ist ein Satz und
der
ist.
Und woher kommt dieser, also ist es so ein, kommt der, ist der Satz vorher da? Ist das Bild vorher da? Bist du so, ich male und während ich male, fällt mir dann da irgendwie ein Satz ein?
In den besten Fällen ist es so, dass ich gleich zu der Wand auch Stories bekomme von den Leuten, die mich eingeladen haben. Das, mhm, ist auch häufig der Fall. Also,
ja,
auch tatsächlich, es gibt auch so viele Vereine, die mich da irgendwie anschreiben, so ein, die irgendein Anliegen haben. Und das heißt, da gibt es schon eine Geschichte. Dann hat der Ort ja noch irgendwo auch so eine Stimme drin. Und da ergibt sich so ganz schnell was, was ich so als erstmal als Dialog bezeichnen würde. Und am Ende, glaube ich, ist für mich das Wichtigste, dass ich einen Spruch erarbeite, der in der lokalen Sprache lesbar ist.
Mhm.
Also es ist auch nicht immer so, dass ich den alleine schreiben kann. Häufig nicht. Ich habe auf allen möglichen Sprachen schon geschrieben. Das Schwierigste war in Nepal. Da war ich dann, also das, diese Hindu ist, also die Buchstaben, mhm, die im Hindi benutzt werden, sind, glaube ich, auch die gleichen, die im Nepali benutzt werden. So ganz, boah, verrückte kleine.
Das hast du dir was vorher dann schreiben lassen?
Ich konnte es nicht. Also ich konnte es
einfach nicht.
Da habe ich dann einen Artist vor Ort gebeten, mit mir zu, ja, kommen, und der hat dann überall das dann geschrieben.
Ja.
Auf Arabisch ist mir auch schon, sind mir Fehler unterlaufen, dass dann plötzlich ein Punkt zu viel war und dann ist ein ganz anderer Buchstabe, ja, und dann ein ganz anderes Wort und ganz andere Bedeutung. Oder also einfach, genau, sind halt die romanischen Buchstaben, aber ansonsten frage ich dann auch Menschen, die mir bei der Übersetzung helfen. Und weil wir jetzt auch so, du jetzt auch häufiger Kolumbien erwähnt hattest, da hatte ich in Bogota letztes Jahr ein Bild gemacht, das war so ein sehr schönes Beispiel, wie es laufen kann. Bogota hat jetzt mittlerweile ein richtig großes Budget für Street Art und Graffiti. Die fassen, mhm, es in einem, da heißt es einfach nur Urban Art,
mhm,
für Urban Art. Was daher kommt, ist 2019, glaube ich, waren echt Riots auf den Straßen. Die Rioter haben das, wir sind auf die Straße gegangen, nachdem ein Junge, der von der Polizei wegen Graffiti verfolgt wurde, erschossen wurde.
Okay.
Und das war eine absolute Unverhältnismäßigkeit.
Mhm.
Der hat irgendwo getaggt und die haben ihn gejagt und so. Und dann ist er gestorben, auch daran, an der Wunde. Und dann haben die, dann gab es Aufstände.
Mhm.
Die Stadt hat sich zusammengesetzt mit einigen Kulturschaffenden und seitdem gibt es Gelder dort. Und dann ist aber die Auflage, dass alles von der Szene auch kontrolliert werden muss. Also es werden dann so ganze Straßenzüge freigegeben, dass dort gemalt werden kann. Aber es muss dann eben Sicherheit, also auf der Straße gewährleistet sein. Das heißt, ein paar von den Writern mussten wirklich auch Kurse belegen, so, ja. Also wie macht man das jetzt mit Absperrungen? Also, mhm, da steht dann jemand vor dir in so einem, keine Ahnung, so ein Sicherheits-, also so lauter kleine, also so offiziell aussehende Menschen, die dann irgendwie, mhm, Caps auf den Fingern tätowiert haben und so. Mhm. Und du denkst so, hä, was für eine weirde Kombi. Mhm. Aber das hat echt viel gebracht und die Stadt ist jetzt sehr schön bunt und es ist eine geile, also ich finde es eine schöne Kombi zwischen einfach Graffiti und Styles, aber dann auch internationale Artists, die eingeladen werden können. Und als ich da war, wurde mir das alles so erklärt von den Leuten, die mich eingeladen haben. Die waren super stolz auf ihre Stadt. Mhm. Und denen ihre Stadt ist ja mega Stadt, ne? Es ist eine Riesenmetropole. Es sind so viele Menschen. Mhm. Das kann man uns in Frankfurt irgendwie so gar nicht vorstellen. Es ist einfach so riesig, ja. Mhm. Und auch zu voll. Und die Obdachlosigkeit, also die Probleme sind einfach sehr, sehr groß. Und dann hat mich das so sehr auch beeindruckt, wie da umgegangen wird mit dieser Kolonialgeschichte. Das so eines der beliebtesten Museen ist das Goldmuseum. Aber das Goldmuseum ist ja eigentlich, mit Gold ist ja ein Teil des Problems gewesen. Ja? Die wurden kolonialisiert wegen Reichtümern, wegen Gold und christianisiert und alles wurde gleich gemacht. Und dann gibt es kaum noch irgendwo alte Architektur. Die haben dann eine spanische Architektur und so. Und das hat mich sehr beschäftigt. Also am Ende war es aber so, dass ich ein Bild gemalt habe, was ein symbolisch für die Stadt Bogota stand. Ich habe quasi ein Mural gemalt, was ich allen dort gewidmet habe. Und ich habe die Stadt La Ciudad gemalt und habe geschrieben, ich weiß nicht mehr was genau, aber dass eben La Ciudad allen gehört. Und dass ihre Kinder sich eben dem klar sein müssen, dass sie alle miteinander von ihr getragen werden. Mhm. Und dann hatte ich eine Handfläche, wo eine Rollstuhlfahrende und ein kleines Mädchen mit dunkler Hautfarbe, dann noch jemand mit heller Hautfarbe da sitzt. Also dieses Todes, also dass sie allen gehört. Ja. Und ich habe aztekische Schmucksymbolik verwendet, die ich aber nicht selber, also die habe ich nicht selber rausgesucht, da hatte ich eine Übersetzerin, die hat Kunst studiert und Geschichte studiert und die hat das rausgesucht. Und ich habe auch aztekische Tätowierungen auf dem Arm von dieser Figur, aber die habe ich auch nicht selbst gemalt. Wegen kultureller Aneignung ist das nämlich auch mal ein bisschen schwierig, ja? Ja, okay. Muss man aufpassen. Ja. Da hatte ich eine andere Übersetzerin, die war Tattoo-Artist und die hat die dann gemalt. Und noch eine dritte habe ich eingeladen, mit mir Tiere noch zu malen. Und es hat auch tatsächlich ein Obdachloser mitgemalt. Der hat die Farbe schwarz gewählt auf schwarzem Hintergrund. Also das hätte man nicht so wirklich gesehen, aber er hatte Spaß.
Das ist ja die Hauptsache.
Genau, er hatte Spaß. Und am Ende war es genau das, dass die Aussage war, die Stadt erinnert ihre Kinder daran, dass sie alle eine Familie sind. Und ich stand da nicht alleine, obwohl mir die Wand gegeben wurde. Aber ich stand da mit drei Frauen plus dieser Obdachlose im Schlafanzug. Und wir haben uns die geteilt. Also so entstehen halt auch Bilder, also mit diesem Sentiment, mit dieser Botschaft, die ich glaube, die da jetzt gerade gut tut. Und das sind immer unterschiedliche und die kann man auch nicht wirklich vorher planen, weil dann wäre es so langweilig, wenn ich in Frankfurt mir überlegen würde, damals, was male ich in Bogota da jetzt hin, dann wäre es einfach, dann könnte das auch jeder für mich machen, so übertragen. Also wie soll ich sagen, dann würde ich irgendjemandem eine Bilddatei schicken und die können das dann machen, aber dass ich da hinreise, muss ich lohnen. Mhm. Und dass ich hinreise, muss ich lohnen, indem ich dort das Essen esse, die Gerüche aufnehme und die Konversationen habe.
Und daher kommt dann so eine
Botschaft. Ja, also dass das man wirklich das so ortsspezifisch macht wie möglich und ganz viel in Erfahrung bringt, wie es da ist. In Wiesbaden hatte ich letztes Jahr eine Wand gemacht, da hat in einem Workshop angeregt von einer Quereinsteigerlehrerin, die mit mir damals in Wiesbaden Kommunikationsdesign studiert hat. Die macht jetzt halt keinen Grafikkram mehr, sondern lehrt. Mhm. Und die hatte ein paar Schüler, ja, so eine ganze Schulklasse, glaube ich, war das. Mit denen zusammen haben wir einen Satz auf, ich glaube, 30 verschiedenen Sprachen geschrieben. Mhm. Und dazu hatte ich dann was gemalt und so. Und das sind so Klassiker, die auch immer gehen irgendwie. Und diesen Satz habe ich schon an mehrere Wände geschrieben. Also auf Englisch heißt es, anything is beautiful if you look at it with love. Und das ist so Also wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann nehme ich das.
So hätte das meine Lehrerin mal damals gewusst, diesen Satz, dann hätte die vielleicht auch
die
anders. Das war wahrscheinlich der Grund.
Die hat gedacht, ach, die ist verwöhnt, die wird kriegt die ganze Zeit hier fettige Bauchpinsel zu Hause.
Der sage ich jetzt, dass sie ein hässliches Bild hat.
Ja, oder du schreibst was für die Frau Mietrowitsch.
Ja, auch eine Möglichkeit.
Ey, wirklich, ist vielleicht auch einfach frustriert gewesen. Und also nochmal ganz kurz. Ich glaube, schlimmer als einfach was zu sagen, ist es, wenn Kunstlehrerinnen und Lehrer in Bilder reinmalen.
Ja, das wäre ja der Horror gewesen.
Genau.
Das wäre ja noch schlimmer gewesen.
Hätte sie
gewesen.
Dann so reingemalt und gezeigt, wie es schöner wäre. Ich glaube, das wäre schlimmer gewesen.
Ja, voll.
Und das finde ich halt, das finde ich sehr übergriffig. Und das,
ja, nee, dann nehme ich lieber das in Kauf, dass sie mir gesagt hat, dass mein Bild scheiße ist.
Ja, genau. Ja, aber sie hat es ja nicht gesagt, dass es scheiße ist. Das ist nicht schön.
Sehr, ja.
Das ist nicht schön.
Ja. Naja, mit Hinblick auf die Zeit. Ja. Sind wir schon am Ende. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Wir haben eigentlich immer zwei Fragen, die wir unseren Gästen stellen, die ich halt einfach mal ganz dezent gar nicht gestellt habe, weil wir irgendwie schon so im Reden waren. Ja, aber so ist es halt jetzt, ne?
Ja, schreib's mir E-Mail.
Wir machen vielleicht nochmal ein paar Tour oder dann, wenn wir hier dein Workshop machen.
Ja.
Kommen wir vorbei.
Sehr gut. Also willst du mir nicht mehr sagen, die Fragen. Was sind das denn für Fragen?
Soll ich sie ihr noch stellen?
Ich fasse mich
Komm, ganz
kurz.
Schnell. Ja. Aber eigentlich hast du schon alles irgendwie beantwortet, bis auf eine Frage. Aber erstmal dein Bezug zu Frankfurt.
Ja, wird man hier geboren. Vielleicht werde ich ja auch sterben, mal sehen.
Und dann Frage Nummer zwei. Hast du einen Bezug zu Hip-Hop?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, welchen?
Graffiti ist eine Säule des Hip-Hop. Und als ich angefangen habe, gab es das ganze Street-Art-Ding nicht. Und ich habe mich in Graffiti wohl gefühlt. Ich glaube, ich habe aber vorher schon eben einfach die Musik in mich aufgenommen und ich habe immer getanzt. Also das, genau, das auf jeden Fall. Und bis heute ist das auch mein Go-To. Wenn sich meine Playlist anguckt, was immer auch geht, ist einfach komplett Method Man, das Album Tickle hören. Wenn ich das höre, dann kann ich malen. Ja.
Cool. Also ich freue mich auf jeden Fall weiter ganz viele Bilder von dir zu sehen, ganz viele Botschaften von dir zu sehen. Und ich finde es auch obergeil, dass du so, weil für mich ist es auch irgendwie, so, wenn man so weiß, so eine Frankfurterin ist so all over the world. Du bist irgendwo, wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich jetzt aus irgendeinem Grund bin so in Miami, stehe vor so einem Bild und dann sind die Leute so, hey, yeah, what a nice picture. Und dann bin ich so, yeah, and she's from Frankfurt and I'm from Frankfurt too. Das ist doch einfach nur geil. So, das macht mich so auch so stolz, als wäre ich selber. Dabei habe ich damit gar nichts zu tun.
Ja, aber das ist ja eben das mit dieser Identität und ich glaube, das ist total wichtig. Deswegen ist auch Hip-Hop die erste globale Kultur durch, also die Vernetzung, wie wir es alle gleichzeitig erlebt haben. Und das hat dann auch das mit sich gebracht, dass Street Art oder Urban Art die erste Kunstbewegung war, die global stattgefunden hat. Und das zeigt doch einfach, wo wir jetzt stehen. Also, dass wir uns irgendwo an einem ganz anderen Ort plötzlich wohlfühlen.
Ja.
Das ist total genial. Das sind die besten Seiten der Globalisierung. Und da ziehe ich ganz, ganz viel Energie und Hoffnung raus.
Voll gut.
Yes.
Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Willst du noch irgendwas sagen? Nö. Jemanden grüßen?
Hallo Mama, Papa. Ich hab euch lieb. Ach so, meine Schwester auch. Hallo Schwester. Ciao. Mach's gut.
Podcast Rudi Podcast.